Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga läuft wieder und da ist es nicht so, dass irgendwie das eine Spiel hier und das andere Spiel da läuft und man etliche Abos braucht, sondern eins reicht. Bei Magenta Sport bekommt ihr alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Es gibt an jedem Spieltag eine Konferenz. Es läuft außerdem noch einiges Hochqualitatives an Eishockey und Basketball. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das wird extrem teuer, nö, wird's nicht. Ab monatlich 9,95 im Jahresabo habt ihr die dritte Liga und noch vieles mehr sicher. Link ist in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Gestern waren die ersten Testspiele, hauptsächlich von den Drittligisten. Ab nächster Woche geht's dann auch für das Gros der Zweitligisten wieder los. Oskar, letztes Jahr habt ihr Berge bezwungen und Bogen eingenommen, erobert. Ihr wart auch im Trainingslager. Wie groß war der Kontrast zwischen ja, Gelb-Blau im letzten Jahr und Gelb-Blau in diesem Jahr?
Ja, er war gewaltig. Also ich könnte fast behaupten, dass dieses Jahr die Preseason wieder normal war. Wir sind ganz normal einfach in einen, ja, in so einen High-Performance-Center in der Nähe von Paris gefahren, in Fontainebleau. Ist ein, ja, ein Bereich, den sich das Militär mit Sportlern teilt, wo viele Olympioniken auch trainieren, mit super Anlagen, und wir haben eben 4 Tage echt hart trainiert, das muss man fairerweise sagen. Aber es lag wirklich auf Rugby, und dann hatten wir einen Nachmittag, wo wir dann so ein paar Spielchen gemacht haben, da waren wir unter anderem Schießen, also wie beim Biathlon, was auch echt krass war mit diesen Lasern, war das glaube ich mit Lasern, ja. Und ist echt anstrengender, als ich gedacht habe. Also wir haben auf die Ziele geschossen, auf die 6-Jährige schießen. Und ich kann so viel sagen, nicht alle haben getroffen. Also es war echt anstrengend. Und ja, dann hatten wir einen Tag, den wir dann nochmal in Fontainebleau in der Stadt selbst verbracht haben. Auch die Idee zu sagen, wir bleiben in dem Militärcamp, das ist sozusagen abgesperrten Bereich, natürlich relativ klug, um jeweilige Probleme zu vermeiden. Daran merkt man, dass Koni ebenfalls ja auch mal Rugby-Spieler war. Und auch dann, als wir unterwegs waren in der Stadt am letzten Tag, war eben dann auch um Mitternacht, also um 0.30 Uhr war Sense. Und ja, bevor dann die Stimmung überschwappt, überkippt, ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und ich glaube, da merkt man wirklich, wenn man so einen Trainer der neuen Generation hat, der einfach selber Spieler war, der weiß, was bei diesem Trainingslager, Ende der Trainingslager ausgehen passiert, dass man dann, ja, dass man dann vielleicht doch um Mitternacht doch nach Hause fahren sollte. Wir haben ja schon um 17 Uhr angefangen, ne? Das muss man im Kontext dazu sagen. Und es war echt gut. Es war rundum echt ein tolles Camp. Es war sehr anstrengend, wir haben hart gearbeitet. Aber ja, wahrscheinlich so das beste Camp, was ich bisher hatte.
Also ich war ja, also klingt schon in jedem Fall schon mal sehr spannend. Fontainebleau ist ja, glaube ich, auch das, ah nee, Entschuldigung, ich dachte an Clairefontaine, Entschuldigung, hab mich im Ort gehört.
Nee, Fontainebleau ist aber auch ein Schloss, ein riesiges Schloss, wunderschönes Schloss.
Spannend. Ja, ich dachte zuerst, das wäre diese Villa, die, oder dieses Schloss, das der französische Fußballverband gekauft hat vor ein paar Jahren, aber da scheine ich, oder verwechsel ich, glaube ich. Aber ich finde es spannend, meine Koni Basson ist ja wirklich, nee, wie spricht man seinen Vornamen aus?
Koni?
Ja. Ist ja seine erste Stelle als Cheftrainer, wenn ich es richtig im Kopf habe, die letzten 3 Jahre Verteidigungscoach in Lyon und ist jetzt ja euer, ja, also Cheftrainer und Stürmercoach, ne? General Manager und...
Ja, direkt einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, ja.
Aber ich finde es, ich finde es sehr schön, ich meine, er ist ja auch einer, der den Verein wirklich gut kennt, hat ja auch einige Jahre da gespielt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ist unter anderem aus der dritten in die zweite mit dem Verein aufgestiegen. Ich bin wirklich gespannt, was er für ein, wie das Jahr wird. Also ich bin...
Was ich jetzt schon mal sagen kann, dass sein Ansatz ein ganz anderer ist, also es ist wirklich familiärer, viel familiärer. Es wird nicht nur gesagt, es ist ja immer ein großer Unterschied. Und auch die Art und Weise, wie wir trainieren, die Art und Weise der Ansprache, die Art und Weise, wie er auch spricht, das ist sehr viel lockerer, aber es ist trotzdem ernsthaft. Ja. Man will ja auch, man muss ja auch ernst genommen werden, aber er wird auf jeden Fall ernst genommen. Das Training ist super, super hart. Aber das ganze Team zieht mit. Also ich kann mich erinnern, wir haben dann ja, so oben Blocken gespielt und es ging halt richtig ab. Und am Ende war es halt Vollkontakt. Und Leute haben, wir haben uns umgeballert, das war Geist auf so einem Kunstrasen einfach. Aber jeder hat halt mitgezogen. Und das ist halt, das macht halt am meisten Spaß, wenn alle auf einmal das Niveau hochfahren und sagen, okay, jetzt, ne, ist ja meistens so, man sagt, wir blocken und es ist auch 80%, aber wenn du halt, wir trainieren auch echt lange und extrem intensiv, also wir haben über 80, 90 Minuten trainiert und zum Ende hin haben wirklich alle gesagt, so, okay, jetzt wollen wir das Training gewinnen und auf einmal ist halt das ganze Niveau und auch die Intensität einfach hochgefahren worden und es macht extrem, extrem Spaß. Und dann haben wir halt gut recovered dann danach und das ist echt, ja, es ist jetzt auch Vorbereitung, es wird sicherlich in der Saison anders sein, aber schon cool so zu sehen, dass das ganze Team so mitzieht.
Ich finde die Aufbruchstimmung wirklich, also ich krieg's ja nur aus der Distanz mit, ne? Aber ich finde auch, also nach ein, zwei Jahren, in denen man gemerkt hat, okay, ja, so ein bisschen Stagnation, der Präsident steckt auch nicht mehr so viel Geld rein, also es ist nicht mehr so viel Schwung. Und jetzt kommt nochmal richtig was rein. Gut, der Kunstrasen kann man drüber streiten. Aber auch mit der neuen Tribüne, er hat von einer neuen Videowand gesprochen auch, von ja, 9 bis 12 Millionen Euro, die er in den nächsten beiden Jahren wieder investieren möchte, vor allem natürlich in die vierte Tribüne im Stadion.
Schon viel Geld, muss man sagen. Ne? Man muss sagen, wir sind hier eine 30.000 Einwohner-Stadt. Also wirklich, das ist viel Kohle.
Also es ist wirklich, aber es ist schön, es wirkt, ist wieder Schwung drin. Und man muss ja natürlich trotzdem sagen, 30.000 Einwohner, damit ist es nicht der kleinste Ort in der Prodedeux, muss man ja auch in Fairness sagen. Und anders geht es aber auch nicht, aber für so einen kleinen Ort, aber der Zuschauerschnitt ist ja trotzdem echt gut. Also wenn man es mal vergleicht mit dem anderen Ort in der Größe, Aurillac, Aurillac hat einen Zuschauerschnitt von was, 2.500. Teilweise waren es in der letzten Saison auch nur 1.200, 1.500. Nevers hat in den letzten Jahren einen Zuschauerschnitt von 6.000, 7.000 gehabt. Und das ist dann natürlich schon, man sagt also, ja, klar, ne, kleiner Verein und ja, klar, kann man drüber reden, ein Großsponsor, von dem der Verein relativ abhängig ist. Aber der Zuschauerzuspruch ist ja trotzdem da, anders als bei anderen Vereinen der Region. Ist auch nicht die gleiche Konkurrenzsituation. In Aurillac fährst du vielleicht nach Clermont, fährst du vielleicht nach Brive. Na gut, nach Brive wahrscheinlich nicht, aber vielleicht nach Clermont. Das hast du in Nevers natürlich nicht. Da gibt es außer Nevers nicht viel, auch nicht drumherum. Aber gut, ich bin wirklich.
Könnte 2 Stunden nach Paris fahren, aber gut.
Ja, das ist dann schon wieder. Ich weiß nicht, ob das dann der gleiche Einzugsbereich ist. Wobei, ich meine, ich komme ja nicht aus einem kleinen Ort. Ich weiß nicht, wo man sich dann seine Vereine sucht. Ich glaube, im Fußball ist es wahrscheinlich schon so. Also ich.
Ja, aber ich glaube, vor allem Nevers ist halt auch ein cooler Club. Die machen echt ganz gute Arbeit, auch so in der Stadt, sind überall vertreten. Es gibt auch das sogenannte Plus-Haus. Also das ist, Plus ist die Firma unseres Präsidenten. So sehr präsent in der Mitte und ich glaube, der macht auch relativ viel für die Stadt. Man muss ja, glaube ich, ist kein Geheimnis, dass Nevers ist jetzt keine super reiche Stadt, ne? Ich glaube, dann ist halt da spielt dann so ein Club auch eine große Verantwortung. Und vor allem, was der Club auch hat oder was wir Spieler haben, wir haben so eine Vereinigung, eine Association, über die wir halt Geld sammeln von unseren Gehältern oder wenn wir mal so ein Barbecue machen. Und das geht dann auch direkt an die Bevölkerung. Da werden dann irgendwie Geschenke gekauft für die Kinder oder sowas. Das ist schon ganz cool. Das ist auch das erste Mal, dass sich das so wirklich von den Spielern organisiert wird halt, ne?
Das ist wirklich cool. Also das sieht man, glaube ich, wirklich nicht so häufig. Das ist schön.
Also zwar offiziell alles freiwillig, aber ich glaube, da machen schon alle mit. So, das ist ja schon der Gruppenzwang da. Also kann man ja auch machen. Das ist eigentlich ganz, also ist echt ganz cool eigentlich. Dann kann man werden dann für Kinder im Krankenhaus, wurden glaube ich letztes Jahr wurden Geschenke gekauft davon. Und es sind halt nicht der Verein, der es macht, sondern es sind wir Spieler, die es halt bezahlen auch. Ist ja auch immer das Ding. Sich hinstellen und Geschenke verteilen ist ja was anderes, aber als wenn man die selber kauft und dann selber verteilt halt, ne? Ist ein anderes Commitment.
Ja, und man sieht ja, aber ich weiß nicht, ob dann das der große Vorteil ist bei so einem kleinen Ort, dass du es dann auch wirklich den Impact, den du hast, auch relativ direkt sehen kannst. Also das ist ja in der Stadt wie Paris wahrscheinlich auch nochmal was anderes, wo du sagst, ja klar, du siehst die drei lächelnden Kinder im Krankenhaus, aber irgendwie fühlt es sich dann wahrscheinlich trotzdem verschwindend gering an. Das ist in so einem kleinen Ort wie Nevers sicherlich nochmal eine andere Skala, die da angesetzt wird. Also.
Und man muss auch sagen, Nevers ist eigentlich auch relativ international, weil du hast halt viele Radtouristen, sag ich mal, die an der Loire lang radeln. Du hast ja Sancerre, Burgund, das ist ein Weingebiet, das ist 40 Minuten entfernt. Und es gibt zum Beispiel ein Café, das Café Velo, das ist so das beste Café, das ist das einzige Café, was ich wirklich jedem hier ans Herz lege zu besuchen. Das ist das Beste, was man hier finden kann. Und es wird tatsächlich von Engländern betrieben. Du hast relativ viele Engländer, die hier Geschäfte betreiben. Also es ist sogar ganz relativ international, was vielleicht auch ganz gut ist für den Verein.
Ja, es ist spannend, wie sich das in diesen kleinen Orten. Meine Briefe sind ja genauso. Also, was heißt genauso? Briefe sind auch so viele Engländer, was ich auch so wild fand, weil eigentlich denkst du dir ja mitten im Nirgendwo keine großen Attraktionen oder irgendwas. Wo kommen die ganzen Engländer her? Warum spricht hier die Hälfte der Leute um mich rum Englisch? Aber spannend, dass es in Nevers genauso ist. Aber es ergibt natürlich Sinn an der Loire, wenn die Leute ihre Schlössertouren machen. Das ergibt natürlich irgendwie Sinn.
Ja, und dann wirklich gibt es einmal so eine Radstraße, geht bis nach Nantes. Das sind, glaube ich, 600 Kilometer, da muss man schon hart gesonnen für sein. Aber kannst du theoretisch machen. Also Sancerre, Nevers, dann fährt man halt ja, bis in die Bretagne praktisch. Ist ja Nantes, ist ja schon Bretagne,
Ja,
ne?
da streiten sich die, da sind die Gemüter etwas gespalten.
Auf jeden Fall schon richtig weit, weit, aber oben, nee, also auf jeden Fall weit entfernt von Nevers, sagen wir mal
Ich
so.
glaube, es ist so, dass die Leute in Nantes sich als Bretonen sehen und die Leute in der Bretagne aber sagen, also Nantes, das ist doch nicht Bretagne, also komm mal klar, ne? Ich glaube, das geht dann geht in die Richtung. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich wirklich sehr auf diese Saison. Wir haben letzte Woche habe ich drüber gesprochen. Die Zweitligasaison wird echt spannend. Fünf, sechs Teams, die um den Titel mitspielen. Dazu noch zwei, drei, vier weitere Teams, die realistische Playoff-Chancen haben. Ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, also weil erstens meine erste Pro-Saison und ich glaube auch, dass man da wirklich viel machen kann.
Es ist wirklich so offen. Vielleicht als Überleitung zu einem relativ kurzen Newsblock. Drei, naja, vier Zweitliga-Vereine involviert, in dem Fall Aurillac. Wir haben es im Laufe der vergangenen Saison schon angedeutet. Hugo Söhn, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wenn man das ausspricht tatsächlich. Wechselt für 200.000 Euro zu Racing, wird dort mindestens zweiter Verbinder. Hat sich ja schon relativ angedeutet, dass er nicht lange in Aurillac oder der Pro de Deux bleiben wird. Ja, aber interessant, dass Racing so viel Geld für diesen Spieler ausgibt, der ja in Fairness bis jetzt erst eine bis anderthalb Zweitliga-Jahre hatte. Eigentlich sein erstes Zweitliga-Jahr, glaube ich. Sehr gespannt.
24 Profispiele gemacht. Wundert mich aber nicht, er ist ein Zehner. Aurillac hat viele gute Zehner vorbei rausgebracht. Segons ist ein Beispiel dafür, der jetzt in Vaillant spielt. Und ich glaube 200.000 Euro. Ich kenne Leute, die sind auch teurer, für mehr Geld verkauft worden und hatten weniger Profispiele. Dementsprechend ist es, denke ich, ein gutes Investment. Es ist ein Risiko, es ist eine Wette. Und wenn sie aufgeht, dann umso besser. Und wenn sie nicht aufgeht, dann gut. 200.000 Euro, das ist dann in diesem Universum ist es jetzt auch, ist keine Welt. Also es gibt auch Spieler, die wechseln mal für 1 Million. Halt, ne?
Also ich sag mal, das
Wobei es natürlich viel Geld ist, ne? Verstehe mich nicht falsch, es ist viel Geld, aber muss immer alles in Relation
es
sehen.
ist, er dürfte dafür, was Gehalt angeht, deutlich günstiger sein als der Mann, den er ersetzt, nämlich Owen Farrell. Von daher wird sich das schon rechnen.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe den Podcast gesehen mit Stuart Lancaster, wo er über Racing geredet hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo er meinte, er war am Ende so sauer, dass er, weil die Spieler, sag ich mal, meinte, checken ein, checken aus. Wenn sie spielen, sind sie happy. Wenn sie nicht spielen, sind sie auch glücklich. Und er war so sauer bei der Mentalität, dass er sie alle nach dem größten bis zum kleinsten Gehalt aufstellen wollte und dann zeigen wollte, wer am meisten und am wenigsten respektiert ist und sie dann wieder danach also anders aufstellen wollte. Er hat es aber nicht gemacht, sondern er hat stattdessen eine Befragung gemacht, dass alle Spieler aus dem Team, die 40 Spieler, sozusagen sich selbst gerankt haben und hat dann den Spielern in einzelnen Meetings gesagt, wo ihre Teamkollegen sie einordnen. Den Clip schicke ich dir. Den Clip kannst du auf Instagram posten. Das fand ich sehr lustig.
Ist aber ist eine wilde Taktik. Es ist wirklich eine wilde.
Erklärt aber auch, warum es so schnell vorbei war.
Ja.
Weil ich glaube, wenn du das, also das in Frankreich so gut ankommt.
Ja, das ist, also man immerhin hat das geheim gemacht, aber ich meine, es ist ja generell die Sache, wenn du anfängst, Geld mit reinzuwerfen als Motivationsmittel, ich glaube, da schießt du dir so schnell selbst ins Bein. Ich verstehe den Ansatz, dass du sagst, also bei dem, was du verdienst, müsstest du eigentlich oder investierter sein. Aber, weiß ich nicht. Also da muss ja irgendwie, es ist am Ende ein Job. Also da musst du schon andere Wege der Motivation finden als, naja gut.
Was ich zum Beispiel cool finde, um nochmal auf eine Wertzeug zu kommen, diesen Samstag haben wir zum Beispiel, das hat Kunde so eine Ansprache gehalten, wie wichtig Frauen in unserem Leben sind oder Partner generell. Und weil Rugby-Spieler, wir haben ja einen starken Charakter und die Saison ist so lange und wie wichtig halt auch Frauen sind, um uns dann zu unterstützen. Hat da zum Beispiel alle, gibt es so einen Family, am nächsten Samstag nach dem Aurillac-Spiel gibt es so einen Family Day mit Hüpfburgen und sowas, irgendwie von 12 bis 16 Uhr. Und dann, ich glaube, dann wird dann auch so eine Führung extra für die Spieler, oder was heißt Spielerfrauen, für die Partner der Spieler organisiert. Das fand ich auch ganz gut, kenne ich so auch noch nicht. Also das ist auch ein ganz neuer Ansatz irgendwie. Ich bin sehr gespannt. Aber meine Freundin macht da auch mit. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das wird. Ja, mal gucken. Aber das ist auch so. Das ist halt vielleicht eine andere Motivation auch, dass man halt die Familien mehr einbezieht und die Partnerinnen halt der Spieler. Also mal gucken, wie das wird. Aber fand ich irgendwie, kannte ich so nicht, aber muss man, also mal gucken, wie es wird. Ich
Ja,
berichte
also ich
dann auf
meine,
jeden Fall.
ich finde es ja schon wichtig, weil es ist ja dann am Ende. Oh Gott, ich kann mich erinnern, was mein Chef in Narbonne damals mal gesagt hat. Er rekrutiert lieber 19-jährige Spieler, die noch nie ein Profispiel hatten, als 30-jährige Spieler mit Frau und Kind, weil er sagt, naja, also, das ist ja der 20-Jährige weiß noch nicht, dass es ein Leben außerhalb vom Rugby gibt. Der 30-Jährige, der sagt, kommt nach Hause und sagt, naja, also klar haben wir Scheiße gespielt und wir haben verloren, aber es gibt wichtigere Dinge im Leben. Aber das weiß der 20-Jährige noch nicht. Aber ich finde das von da, aber das ist ja, es ist ja kein gesunder Ansatz. Also es ist ja kein, ist ja keine gesunde Einstellung. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Montauban haben das ja auch relativ ähnlich gemacht von dem, was man hört.
Okay, krass.
Da waren die Spieler wohl angehalten, ihre Kinder, wenn sie noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, zum Training mitzubringen, dass sie dann,
Uns
ja,
genauso.
und das, man erscheint ja wirklich funktioniert zu haben, den Verein zu einer sehr familienfreundlichen, sehr, ja, familiären, oder diese Stimmung und diesen Zusammenhalt nochmal irgendwie zu stärken. Und ich glaube auch, dass, ich meine, das ist ja auch eine Sache, die Clermont lange sehr, sehr gut gemacht haben, dieses, ja, Happy Wife, Happy Life, dieses Motto. Ich glaube schon, dass es das einen großen Unterschied machen kann und definitiv mehr motiviert, als wenn du irgendwo. Ja, also, ich weiß nicht, für mich ist ja. Deswegen brauche ich ja Teamsport. Für mich selber mache ich ja keinen Sport. Ne? Also, ich mache ja keinen Sport, damit ich fit bin oder was auch immer. Das ist mir egal. Ich esse ja viel lieber. Ne? Aber wenn ich weiß. Die Menschen neben mir, die verlassen sich auf mich und ich kenne die gut und ich weiß, was in deren Leben abgeht und wer deren Familie ist. Und ich glaube, also mich würde es deutlich mehr motivieren, als zu sagen, guck mal, die Leute glauben, du verdienst viel zu viel und so, ja, okay, sollen sie.
Ja, genau. Also das ist, glaube ich, echt ein ganz, ganz cooler Ansatz auch. Weil Conny redet viel über Familie, ist wichtig, Familie. Und es stimmt ja auch eigentlich, ne? Und es ist halt, glaube ich, schwer, in so einem Professional Setup, wie wir es halt haben, das mit reinzubringen. Aber so einen Ansatz finde ich echt ganz gut. Und ja, mal gucken, wie es wird.
Ich bin.
Aber es scheint sich vom Verein echt bemüht worden zu sein, da die Möglichkeiten zu schaffen oder den Rahmen zu schaffen.
Ich bin wirklich gespannt. Also es klingt in jedem Fall sehr, sehr schön. Oder sehr spannend.
Klingt gesund auf jeden Fall. Wir haben über Brief geredet Anfang des Podcasts. Es gab auch zwei News zu Brief. Der erste vielleicht etwas für den, wie sagt man, für den Yellow Press. Victor Wembanyama macht sich beim Brief beim CRB für die NBA fit. Weil natürlich, ne, es ist ein super gehypter Superstar, ist der Typ, der 2,15 Meter groß ist oder so gefühlt, ja. Und der war halt da, ne? Er war einfach da. Das hat er schon ausgereicht für eine Mitteilung bei Rugby Rahmen.
Er war nicht nur.
Und hat halt trainiert.
Ja, genau. Er hat trainiert, aber es ist schon wild, dass, dass ein Mann, der was. Das Jahresbudget von Brief in einer Saison für sich alleine verdient.
Mehr
wahrscheinlich.
Mehr. Viel mehr. Das dreifache Jahresbudget von Brief.
Ich meine, auf der einen Seite kannst du sagen, ich glaube, ist er noch bei den Spurs?
Ja, ja.
Da reden wir von einem Verein, das in der Arena spielt, das ein Fledermausproblem hat. Vielleicht ist dein Brief gar nicht mehr so weit hergeholt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon, dass du sagst, also, wo breiten sich die größten Stars der Basketballwelt auf die neue Saison vor? Ja, Brief natürlich. Ist doch ganz klar. Ne? Also ich fand schon wild. Das ist natürlich ein Riesenkompliment an Brief. Aber überraschend ist es schon.
Ja. Ja, hat uns alle überrascht, aber ja. Was uns nämlich weniger überrascht hat, zumindest persönlich, ist, dass Pierre-Henri Brancan in den Trainerstab des Nationalteams bis zur WM 27 wechseln wird. Oder dass es zumindest im Raum steht.
Ja, also.
Hat dich das überrascht?
Nein.
Ist der Trainer, genau, der Trainer.
Also, dass er nicht ewig im Brief bleiben wird, das war stand ja schon relativ fest. Zum einen hat er ja während der vergangenen Saison schon seinen Rücktritt angeboten. Ich bin mir sicher, dass das Ausscheiden im Halbfinale seine Position nicht gestärkt haben wird. Aber ich glaube, da hatte nicht das Gefühl, dass er unsicher im Sattel sitzt. Man muss in Fairness sagen, ich habe bis jetzt keine offizielle Bestätigung gesehen. Nach allem, was ich weiß, ist es bis jetzt nur ein verhärtetes Gerücht oder ein Gerücht mit, sagen wir mal, mit einer gewissen Faktenlage dahinter, aber offiziell ist er meines Wissens noch nichts. Aber es ergibt schon Sinn. Ich meine, Pierre Brancan hat schon in Nationalteams gearbeitet, Australien unter anderem. Warum nicht? Ja, es ergibt schon irgendwie Sinn.
Ja, er ist jetzt auch als Trainer sozusagen wegbefördert, nach oben befördert. Das ist jetzt ja David Carrera, der das machen wird, als Cheftrainer fungieren wird. Und er wird sozusagen der sportliche Leiter, sportliche Direktor sein, macht die Transfers. Ja, ich bin immer noch der Überzeugung, Pierre-Henri Brancan, einer der besten Trainer technisch, die ich hier hatte. Ich glaube, Rugby, der ist ein richtiger Rugby-Nerd. Genau.
Ja, ich bin...
Aber...
Er wird in jedem Fall weiterhelfen. Also, ich glaube, da...
Man muss auch echt sagen, überall. Also, ob es in Gassen ist, ob es in Scrums ist, ob es auch bei den Backs ist, ob es Offloads ist, er ist überall richtig, richtig gut. Das muss man einfach sagen... hat vielleicht andere Defizite, die da nicht so gut sind, aber was das Technische angeht, das ist, glaube ich, echt, da gibt es nicht viele, die dem da nahe kommen. Das ist zumindest meine persönliche
Einschätzung. Ich meine, am Ende, dafür ist es ja dann auch Nationalteam. Ich meine, das ist ja bei Fabien Galthié, hast du ja auch was relativ Ähnliches gesagt, dass er als Clubtrainer eine absolute Katastrophe war, weil er ein viel zu großer Mikromanager ist und viel zu sehr auf diese technischen Feinheiten achtet, aber kein guter Motivator und Man-Manager ist. Aber als Nationaltrainer, den du eben wirklich nur mal hier mal 3 Wochen, da mal 3 Wochen hast, absolute Weltklasse. Jetzt kann ich schwer einschätzen, wie Pierre Brancan als Man-Manager ist, wie man so sagen, also ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Aber ich würde ihn dann schon in eine ähnliche Ecke stecken, dass er der Fabien Galthié als technischer Trainer sehr, sehr gut unterstützen kann. Aber ja, wie gesagt, also technisch super, den Rest muss man schauen, aber dafür ist es ja ein Nationalteam, dass man sich nicht tagtäglich sieht, sondern nur mal 2-3 Wochen im Jahr.
Ich glaube, wir hatten gerade technische Probleme, ja, oder,
Marc? Ja, ein wenig.
Ja, okay. Aber ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Das ist das Wichtigste.
Auch zurück. Grenoble bekommt sein Heimspiel zurück. Das
auf Bewährung.
Das stimmt. Aber ehrlicherweise sehe ich nicht, was von jetzt bis Start der Saison passieren soll, dass sein, na gut, also ich meine, sie würde dann ein anderes Spiel sein, dass dann bei dem das Heimstadion gesperrt wird. Aber ehrlicherweise sehe ich nicht, was da passieren soll, dass das passiert. Aber ja, das erste Heimspiel, sie müssen nicht nach Valence umziehen, sondern können im heimischen Stade des Alpes zweiten Spieltag dann die Saison zu Hause starten.
Wer auch sein Stadion behalten wird und vielleicht sogar verändern wird, ist der RC Toulon. Da wird eine Überdachung der Nord- und Südkurve des Mayols beschlossen oder wird zumindest ja, überdacht.
Ja, also ich
soll überdacht werden, möglicherweise.
Eine Überdachung wird überdacht. Ja, also der Bürgermeister hat sich sehr wohlwollend geäußert. Haben wir jetzt schon eine ganze Menge Geld in die neue Belichtung und die Soundqualität investiert. Und jetzt sollen dann eben die Überdachung der beiden Hinterstangen oder der beiden Tribünen hinter den Stangen folgen. Ist, glaube ich, relativ überfällig. Aber ja, es ist natürlich eine Kompromisslösung. Eine Vergrößerung des Stadions wird relativ schwierig, denke ich. Von daher ist das jetzt eine Kompromisslösung. Toulon als Verein haben ja durchaus offen darüber nachgedacht, im letzten Jahr aus dem Mayol auszuziehen. Das wird nicht passieren. Aber es ist ein Entgegenkommen der Stadt. Montpellier auf der anderen Seite vielleicht kurz reingeworfen. Spitzt sich der Konflikt weiter zu, nachdem das Video veröffentlicht wurde vom MHR. Wie runtergekommen das Stadion ist, hat die Stadt klargestellt. Naja, aber das, was da runtergekommen ist, sind die Teile, um die ihr euch kümmern solltet. Das ist vertraglich festgelegt, die müsstet ihr instand halten. Wir finden es auch sehr, sehr schade, dass es so aussieht, aber geben den Kelch gerne an euch zurück. Da mal schauen. Aber es gibt auch Städte, in denen funktioniert, oder Orte, in denen funktioniert Zusammenarbeit recht gut. Auch der Verein wird da sicherlich seinen Teil beisteuern.
Wenn wir schon bei Kompromissen sind und Stadien, Paris, ja. Der Stade Jean Bouin bekommt einen Hybridrasen. Wieso, weshalb, warum? Ja, für die Co-Nutzung des aufgestiegenen Erstligisten, dem Paris FC, dem Football Club, ja, auf so einen Rugby-Rasen-Fußballspielen ist relativ kompliziert. Deswegen kommt jetzt ein Hybridrasen rein. Ich würde behaupten, es ist das höchste Zeit, denn der Kunstrasen, der vorher drin war, war nicht wirklich klasse. Und damit haben wir jetzt nicht nur im Fußball wahrscheinlich das kürzeste Derby aller Zeiten, sondern eben auch einen Rugby-Verein, der sich die Nutzungsrechte teilt.
Ja, ich meine, das ist letzten Endes eine Win-Win-Win-Situation. Also die
typische Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
Naja, ich meine, es ist ja, also sie mussten es letzten Endes machen, weil die Ligue 1 den Kunstrasen für erste und zweite, oder die LFP, der Ligaverband, Kunstrasen für die erste und zweite Liga nicht erlaubt. Was recht spannend ist, weil das, also es muss neu sein. Was haben wir in den letzten Jahren ja einige Zweitligisten dieses Stadion genutzt, nämlich Red Star haben bei ihrem letzten Aufstieg, also nicht dem der aktuellen Iteration, sondern der davor, hat der Red Star FC im Jean Bouin gespielt. Versailles haben ihre Zweitligasaison dort gespielt mit Kunstrasen, also es scheint eine relativ neue Nutzung zu sein. Und die PSG-Frauen haben auch auf dem Kunstrasen dieses Stadions gespielt. Auch das schien kein Problem zu sein. Jetzt für den Paris FC wird der Hybridrasen reingepackt. Ich glaube auch, die Spieler von Stade Français werden sich nicht beschweren. Und der Verein hat ja die Vermarktungsrechte des Stadions. Das heißt, der Verein kassiert ja auch die Miete, die der Paris FC zahlt. Von daher Win-Win-Win und die Fans von Paris FC, alle beide, kriegen ein Stadion ohne Laufbahn dazwischen. Von daher eigentlich.
Könnte schlimmer
sein. Die einzigen, die nicht glücklich sind, sind die Polizei. Die haben sehr lange Tage bei drei Profivereinen auf gefühlten auf einem Quadratkilometer haben sie sehr lange Tage. 3 bis 4 Stunden müssen zwischen den Spielen von den Vereinen liegen. Also das, ja, ein wenig schwierig. Das ist das Einzige.
Um den Newsblock zu beenden, nochmal eine News über Nevers und Albi. Da werden die Rugby-Schulen, also die Ecole de Rugby, wie so ein Engländer, werden runtergestuft von 3 auf jeweils 1 und von 3 auf 2 Sterne im Fall von Albi. Ja, das ist ja immer auch ein Merkmal, wie viele Sterne es gibt. Ja, könnte besser sein, sagen wir mal so.
Ja.
Marc, was sagst du dazu?
Gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Also ich meine, es gibt für dieses Label vom französischen Verband gibt es kein Geld, gibt es kein irgendwas. Das ist nur ein Indikator, wie gut sie diese Schulen einschätzen. Es gibt andere Vereine, die haben ihre Labels komplett verloren. Da reden wir dann über so gigantische Metropolen wie Nissan Les Colombes, was bei Narbonne ist. Ihr hört schon am Namen, es ist eine Weltstadt. Von daher, da alles nicht so dieser, ja, also wie gesagt, es steckt kein Geld dahinter, steckt nichts weiter dahinter. Es geht nur eben darum, dass sie sagen, naja, also wenn ihr die Auswahl habt, dann könnt ihr eure Kinder dorthin schicken. Aber viel mehr steckt ja nicht dahinter. Ist für Nevers und Albi natürlich sehr, sehr schade, aber es heißt am Ende nicht viel. Auf der anderen Seite, Toulon zum Beispiel und Toulouse haben jetzt erst ihren dritten Stern gekriegt in diesem Bewertungszeitraum. Also es sind hohe Standards, die angesetzt werden, wenn selbst Toulouse jetzt erst den dritten Stern hat.
Und damit, wenn wir bei Toulouse sind, kommen wir auch schon zum Rückblick auf unsere Top 14-Saison. Wieder eine Saison, die interessant war, die spannend war, die am Ende so wie immer von Toulouse gewonnen wurde. Ja. Top 14 ist, ich will das, wie ging das immer? Du spielst 80 Minuten am Ende gegen Toulouse. und dieses Jahr war es genauso. Toulouse gewinnt in einem packenden Finale gegen Bordeaux. Und da würde ich auch schon anfangen, Marc, ich habe mir nämlich was rausgeschrieben, ich habe mir nämlich vorbereitet. Was war denn die Spiele, die Saison, die dich so am meisten gepackt haben? Jetzt muss das WLAN funktionieren, bitte, danke, damit ich nämlich das einmal aufrufen kann, was ich mir rausgesucht hatte. Ich hatte nämlich aufgeschrieben, einmal, dass Van in La Rochelle gewonnen hat. Ja, am 11. Spieltag, 14:23. Und dann aber auch die Revanche, die La Rochelle bekommen hat in Van am 23. Spieltag mit dem Drop-Goal von Astori. Das war so, das ich hatte. Dazu habe ich natürlich noch einmal das Finale tatsächlich, habe ich mir aufgeschrieben, 39:33 Toulouse gegen Bordeaux. Ja, du hast zwei französische Champions, aber nur einen Gewinner. Irgendwie eine coole Geschichte. Bordeaux, die den Champions Cup holen, Toulouse, die Top 14 holt und wieder einmal beweist, dass das französische Rugby das Maß aller Dinge ist. Und was ich auch noch aufgeschrieben hatte, war am 8. Spieltag der Top 14 Lyon gegen Bayonne. Warum? Einfach, weil wir Super Rugby Atmosphäre hatten mit einem 38 zu 49. Also wirklich ein Spiel, was es nicht alle Tage in Frankreich gibt. Das waren so die Spiele, die ich mir rausgesucht hatte. Fällt dir spontan was ein?
Also neben dem Finale, was auch definitiv auf meiner Liste wäre, es war halt einfach ein super spannendes Spiel. Sind es für mich zwei Spiele, die fast direkt hintereinander waren, nämlich Perpignan gegen Stade Français und Vannes gegen Perpignan. Die waren fast direkt hintereinander kurz vor Ende der Saison, wo es wirklich klar war, diese drei Teams machen den Abstiegskampf unter sich aus. Und es waren alle drei, Perpignan haben gegen Stade Français gewonnen, nachdem Zach Henry in der 80. Minute den Penalty-Kick daneben gesetzt hat oder neben die Stangen gesetzt hat. Also auch ein Herzschlag-Finish und dann in Vannes das Unentschieden holt mit einem Last-Minute-Penalty-Kick und sich letzten Endes eigentlich so mit diesem den Relegationsplatz gesichert haben. Und Vannes Sieg in La Rochelle wäre auch auf meiner Liste gewesen, aber wenn ich schon das Finale auch mitnehme, möchte ich mich auch nicht so sehr wiederholen.
Nicht schlecht, ne, was ich ausgesucht habe, oder? Wenn ich mich einmal vorbereite, dann geht's ab.
Die Saison war wirklich spannend. Also es waren diese wirklich viele kleine Momente, die so einen großen Unterschied gemacht haben. Und wir haben ja über Jahre, habe ich immer gesagt, naja, Bonuspunkte, ne, am Ende, die Bonuspunkte ändern selten, welcher Position der Verein landet. Aber diese Saison haben ein, zwei Bonuspunkte wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Nicht in allen Positionen, ne, aber zwischen Relegationsplatz und dem 12. Platz Paris ist ein Punkt. Ein Punkt entscheidet zwischen, oder in den Playoffs sind zwei Punkte, die entschieden haben, ob du drin bist oder nicht. Pau ist nur zwei Punkte hinter Castres. La Rochelle ist ein Punkt hinter Castres. Clermont und Castres auf Platz 5 und 6 punktgleich. Ja. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wer von beiden ins Halbfinale kommt, weil die Halbfinalspiele ja dann doch relativ eindeutig letzten Endes waren oder relativ klar am Ende waren. Aber die Bonuspunkte haben schon einen großen Unterschied gemacht. Und daran merkt man schon, wie eng diese Liga zusammengerückt ist. Und ich glaube auch nur, dass sich das im kommenden Jahr noch mehr verstärken wird, mit Ausnahme vielleicht des Abstiegskampfs. Wobei man natürlich auch da sagen muss, auch wann haben wir habe ich vor Beginn der letzten Saison abgeschrieben? Vielleicht muss ich auch das einmal überdenken. Aber ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig, dass Montauban der große Abstiegskandidat für die kommende Saison ist. Aber auch wann hat es erstaunlich spannend gehalten lange. Das hat man von ihnen ja auch nicht erwartet. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Die Relegation war schon interessant. Auch der Abstiegskampf war gut. Auch der Kampf um die Top 6 war ja interessant. Ich glaube, drei Spieltage bevor die reguläre Saison zu Ende war, war ja noch alles drin. Es gab also noch irgendwie 4, 5 Teams, die sich hätten qualifizieren können, theoretisch. War also Spannung geboten. Wirklich, ja, Ende Gelände war eigentlich nur für die Teams so 11., 12. Platz. Da ging es weder nach unten, nur noch nach oben. Für den Rest ging es aber um alles. Also die ersten 4 Teams waren natürlich auch schon meilenweit qualifiziert. Aber es war wirklich wieder eine gute Top-14-Saison mit bestem Rugby, mit tollen Spielen und auch tollen Spielern. Marc, wenn du vielleicht deinen Spieler der Saison auswählen müsstest, was gäbe es da?
Schwierig. Schwierig. Ich glaube, ich müsste Joe Simmons sagen.
Okay.
Also den Verbinder von Po, der sicherlich keine leichte Saison hatte, aber schon so diese Lücke von sehr, sehr guten Verbindern, die Po hatte in den letzten Jahren mit Antoine Astoy, mit Zach Henry, da eine Lücke geschlossen hat und auf dieser englischen Achse, die der Verein hatte in der vergangenen Saison, echt viel Ruhe reingebracht hat und Struktur reingebracht hat und Po letzten Endes zur ersten Champions-Cup-Teilnahme verholfen hat. Und also ich meine, ich glaube, er ist bester Punktescorer, also bester Kicker der Saison ist er, glaube ich, auch geworden. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Und ich glaube, dass er sehr viel Ruhe reingebracht hat. Ansonsten wäre es zwischen Marco Vonipola, dem anderen Prop von Van Mukro heißt er, glaube ich.
Ja, der hatte ich auch auf meiner Liste.
Oder Makala von Bayern, der auch eine spektakuläre Saison gespielt hat. Aber wenn man einen Stürmer nimmt, wäre es zwischen den beiden Van-Props oder eben Joe Simmons als.
Jetzt bin ich auch am Überlegen. Also ich hätte nämlich an Joris Segon gedacht.
Ja.
Der, denke ich, mit seinem Kicking-Spiel doch wirklich dafür verantwortlich war, dass Bayern die Saison gespielt hat, die sie gespielt haben am Ende des Tages, die einfach wirklich extremst dominant waren, extremst gut waren. Aber wenn ich so mal wirklich überlege, ja doch, Joris Segon oder Jalibert.
Ja.
Wenn man den Champions Cup mit reinzählt, würde ich wirklich sagen, Jalibert, der die beste Saison seiner bisherigen Karriere gespielt hat, den Champions Cup nach Bordeaux geholt hat und ja auch ein fantastisches Finale gespielt hat.
Ja.
Muss man ja auch dazu sagen. Und bei den Stürmern würde ich sagen, welcher Stürmer hat mich so richtig beeindruckt?
Wirklich,
Jack Willis?
ja, auch sehr fair. Auch sehr, sehr fair. Ich finde es bei manchen Spielern so.
Alexander Fischer
Ja.
aus Clermont hat sich gekämpft nach langer Verletzung, wieder 23 Spiele gemacht, wurde belohnt mit einer französischen Auswahl für die Nationalmannschaft. Hat zwei Teamspiele gemacht, jetzt die Tournee.
Ja, sehr, sehr fair. Ich finde es bei manchen Spielern so ein bisschen bei Jack Willis oder Mathieu Jalibert. Ich finde es. Also. Sie haben fantastische Saisons gespielt. Aber, also es ist ein ganz, ganz kleines Aber, wahrscheinlich auch ein sehr, sehr unfaires Aber. Es war das Niveau, das man von ihnen ehrlicherweise auch erwartet hat. Und dann, also gemessen an dem, was, von dem man weiß, was sie können, haben sie nicht herausgeragt. Was aber sehr, sehr unfair ist, weil sie ja schon einfach sehr dominiert haben. Ihnen dann
Nee,
Vorwurf draus zu
stimmt
machen,
schon, ja.
ihr habt dominiert, aber ihr habt so gut gespielt, wie wir erwarten, dass ihr spielt, ist nicht ganz fair. Das sehe ich gerne ein. Aber ja, das ist der Vorwurf, den ich ihnen mache. Sie haben so gut gespielt, wie erwartet, aber eben nicht viel, viel drüber. Und man muss natürlich auch bei beiden irgendwie so ein ganz kleines bisschen in Anführungszeichen einschränkend sagen, dass sie eben bei den beiden besten Teams der Liga spielen. Die natürlich in
Ja.
Fairness.
Dann, was ist denn mit Becca Gorgatze
Ja.
aus Po?
Oh ja, sehr, sehr fair. Sehr, sehr fair. Ich würde noch Lenny Nucci mit reinwerfen.
Aus
Ja.
Montpellier.
Der in einem Team, das in den letzten Jahren sehr, sehr viel Führungskraft hat vermissen. Oder als, wie alt ist er? 21, 22. Dass er da als Führungskraft in so einem Verein auftritt, der ja das ein bisschen hat vermissen lassen in den letzten Jahren. Finde ich auch beeindruckend, aber Beka Gorgatze ist sicherlich auch ein sehr, sehr fairer Pick.
Ja, also wenn ich nämlich mein Dreamteam machen müsste, dann würde ich, glaube ich, Baptiste Gros nehmen, Maxime Lamotte, Damien Fall-Finot, Ribbens, Flamand, Cross, Jack Willis, Facundo Issa oder Gorgatze, wahrscheinlich Gorgatze. Und dann auf 15 Thomas Ramos, 14 Damien Penaud, 13 Makala, 12 Tuilagi, 11 Louis Bielbarré und 10 Jalibert. Und auf der 9 Baptisono. Aber ich bin aber nicht ganz neutral.
9 ist eine umkämpfte Position. Ich finde, Maxime Lamotte kann man auch definitiv in eine der in diese Kategorie Spieler der Saison mit hochziehen. Er hat auch eine fantastische Saison gespielt. Hattrick im Halbfinale. Und jetzt nicht mal dieser klassische Hakler-Hattrick von wegen, hat sich an drei Mauls hinten rangehangen und nee, das waren rausgespielte Versuche. Maxime Lamotte finde ich auch super fair als Top-Pick.
Ich habe meine Hausaufgabe gemacht, liebe Podcast-Zuhörende. Ihr merkt ja schon hier.
Vielleicht noch hinterher, wer war denn für dich der Trainer der Saison?
Der Trainer der Saison. Ja, ich würde vielleicht sagen Karim Gisal, weil Lyon übernommen, schwierig und hat dann doch mit einem Team, das jetzt nicht so wirklich gepunktet hat, trotzdem noch ein internationales Finale erreicht sogar. Und eine anständige, im Kontext der Saisonbeginns, anständige Saison gespielt.
Ja.
Das wäre vielleicht so meine Wahl. Weil einfach, ja, wie sieht es bei dir aus?
Ich werde, also ich kann mich nicht ganz entscheiden zwischen Sébastien Picaroni, von dem ich ja bekanntermaßen ein recht großer Fan bin. Po hat keine großen Sprünge gemacht.
Ist der Trainer aus Castres,
Nee,
ne?
Po.
Puh, ach so, okay, sorry. Sorry.
Po haben keine großen Sprünge gemacht, aber er schafft es trotz allem, den Verein kontinuierlich oder das Team kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das finde ich ja schon. Also ich meine, es ist wirklich schwierig. Auf der anderen Seite kann man Po einen riesen Vorwurf draus machen, dass sie mit dem Geld, das sie haben und dem Kader, den sie haben, nicht weiter nach vorne kommen. Oder seit bald 10 Jahren nicht weiter nach vorne kommen. Aber trotzdem hat er viel Ruhe reingebracht, er hat Kontinuität drin und er schafft das Team Jahr für Jahr trotz namhafter Abgänge. Ich meine auch jetzt ein Emilien Gailleton will ja jetzt auch wieder gehen. Also trotz jedes Jahr große Abgänge schafft er es trotzdem, den Verein weiterzuentwickeln. Ansonsten weiß ich nicht, also ich meine, klar, Castres, Toulon sind auch so Kandidaten, wo man sagt, ja, sehr, sehr gut gecoachte Teams. Aber Grégory Pata finde ich auch bei Bayonne kannst du das Gleiche sagen wie in Po, nur effektiver. Er schafft es, das Team jedes Jahr weiterzuentwickeln. Und dann trotz dieser Backpfeife mitten in der Saison zu sagen, okay, also du machst einen fantastischen Job und du führst den Verein in ein Halbfinale, das erste Halbfinale seit 40, 50 Jahren. Und trotzdem knallen wir dir jetzt noch einen Director of Rugby vor deine Nase. Und dann trotzdem so professionell weiterzumachen, ich finde schon, das kann man auch positiv hervorheben.
Spricht für einen, ne? Spricht für Charakter, ja.
Ich meine, ansonsten kannst du auch viel, viel positiv über Jean-Noël Spitzer sagen. Auch da, ich meine, wie lange ist er jetzt im Verein? 1878 oder so ist er zum Verein gegangen.
Ja.
Auch da kann man natürlich immer viel positiv.
Eigentlich ja ein Ingenieur gewesen, glaube ich. Ja. Hat Ingenieur studiert, das gemacht, hat keinen Bock gehabt und gesagt, okay, jetzt mache ich meinen Traum und werde einfach Rugby-Trainer. Hat einfach diesen Verein genommen aus der 5. Liga bis in die Top 14.
Ja. Also da kann man.
Dem Mann sollte man eigentlich eine Statue bauen, irgendwann, wenn der aufhört.
Ich hoffe doch sehr stark, dass
das passiert. Ich würde auch fast behaupten, wenn es einen Trainer gibt, der unfeuerbar ist, dann ist es er.
Ja, und meine. Wüsste jetzt ehrlicherweise auch nicht, was passieren soll. Also es sei denn, sie steigen jetzt wieder in die 3. Liga ab, aber selbst dann.
Selbst dann. Bleibt ja, glaube ich.
Und ansonsten, ja, ich meine, also wie gesagt, Castres finde ich fair. Ich finde auch, Toulon fair. Pierre Mignoni hat den Verein, wie lange ist jetzt Trainer da? 2 Jahre, 2,5 Jahre?
Mhm.
Er hat den Verein auch aus einem ziemlich großen Tief rausgeholt. Und dann als seriöse Kandidaten auf einen Halbfinalplatz, den sie ja bis zum letzten Spieltag hätten holen können, finde ich auch respektabel. Ich meine, Castres ist mit Xavier Sadorny, ist ja auch Mitte der Saison zum Trainer befördert worden. Ich glaube, der ist nicht so lange. Er hat in dem Fall nicht die ganze Saison gemacht. Wer war denn vorher Cheftrainer? Jeremy Davidson, ja, bis Januar.
Ja. Wurde dann entlassen, trotz ganz guter Ergebnisse eigentlich.
Und ab Januar hat er das Team dann übernommen. Und sicherlich einen guten Job gemacht.
Ja.
Aber können wir ihm natürlich nicht die ganze Saison gut schreiben. Schwierig. Ein kleiner Ausblick oder ein kleiner Blick aufs kommende Jahr. Für dich.
Toulouse gewinnt.
Ja. ist nicht so weit hergeholt.
Montauban steigt ab.
Ja.
Und Bordeaux holt nochmal den Champions Cup.
Ja.
Der erste Trainer wird entlassen in. Oh, schwer zu sagen. Ja, mache ich nochmal. Ich warte mal die Testspiele ab und dann sage ich das. Und das schiebe ich nach.
Ich weiß noch nicht ganz genau wann, aber ich schätze, es wird der Trainer von. Wird Racing sein, die als erstes die Entscheidung treffen. Ich muss ganz offen sagen, ich glaube nicht an Patrice Collazo als Trainer. Ist, glaube ich, auch der eine, der so ein bisschen wackelt. Was glaubst du, wer kommt in die Relegation?
Papillon?
Ja, es ist nicht unfair, aber ich muss schon sagen, dass ich finde, dass Perpignan sein Team fürs kommende Jahr echt gut aufgestellt haben. Also, es sind natürlich kleine Veränderungen. Aber allein Jamie Ritchie ist schon so ein Spieler, wo man sagt, okay, also der kann ein Unterschiedsspieler sein. Fehlt natürlich auch eine ganze Weile wieder. Ich glaube, Perpignan haben gute Chancen, nicht nochmal oder dieses Jahr nicht wieder in die Relegation zu kommen. Andererseits, in den letzten 4 Jahren waren sie dreimal in der Relegation. Ist auch,
Das wäre mein Tipp zumindest.
ja, ich glaube, es ist fair. Ich würde es mir nur wünschen, dass es anders wäre. Ansonsten, also dieses 5 Mal in 4 Jahren den Klassenerhalt über die Relegation zu schaffen, da sagst du auch, also kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Und ich weiß nicht, ob ich mir dann nicht sagen würde, ach naja, Montpellier. Ne? Warum nicht? Ich glaube, Montpellier.
Ich schau mal, was auf jeden Fall sein wird. Es wird einen spannenden Kampf um die Relegation geben. Ich glaube, wir werden keinen so spannenden Kampf um den Abstieg sehen. Das glaube ich einfach nicht persönlich. Leider, aber, ne. Aber wir werden sehen. Das wird auf jeden Fall eine gute Saison werden. An der Spitze wird wieder um die Top 6 gekämpft werden. Und ich glaube auch, die Relegation ist wirklich offen.
Ja, ich glaube, da ist wirklich viel. Die Top 6 wird sehr hart umkämpft, glaube ich. Da sind sehr viele Teams dabei, die mitspielen können. Wir freuen uns jedenfalls auf eine sehr spannende Top-14-Saison.
Ihr hoffentlich
Wenn
auch.
ihr sagt, also Toulouse Meister, also das ist jetzt aber schon sehr weit hergeholt, ne? Also, was für ein Lack habt ihr gesoffen, dass ihr glaubt, Toulouse würde nochmal Meister werden? Dann schreibt uns das gerne als E-Mail info at bleublancrugby.de oder eine Nachricht an bleublancrugbypod auf Instagram. Und ansonsten überlegen wir uns für die nächsten Wochen, worüber wir Spannendes reden. Wir finden bestimmt genug Themen. Wenn ihr auch da Vorschläge habt, sagt uns gerne Bescheid. Aber ich denke, wir finden schon Themen. Daran soll es wirklich nicht scheitern. Und ansonsten würde ich sagen, genießt das Wochenende und auf eine fantastische neue Saison.
Auf eine fantastische neue Saison. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.